Ein herzliches Hallo aus Hamburg in unsere weite Podcast-Welt. Mittlerweile ist Montag, der 31.05. Der Sommer steht vor der Tür und wir heißen euch auch dieses Mal wieder im Wartezimmer herzlich willkommen.
Genau, und wir freuen uns jedes Mal auch wieder, dass ihr hoffentlich wieder so zahlreich dabei seid, nämlich beim
Dental Talk, den Wartezimmergesprächen mit Olaf
und Björn.
Und natürlich, wie immer, ist ein Gastgeber für euch bereit im schönen Schopfheim, in der südlichsten, am südlichsten Zipfel dieser Republik, Björn Kersten, Director Marketing bei NT Dental in Karlsruhe. Hallo und schönen guten Tag, Björn.
Hallo Hamburg, hallo Olaf, moin moin. Ich freue mich auf den zweiten Teil unseres Podcasts und schicke schon mal herzliche Grüße hinauf an die Küste und hinauf nach Niederbayern, nee, nach Oberfranken, aber das klären wir gleich. Denn auch heute wieder dabei, Olaf Tegtmeier, Inhaber und Geschäftsführer von Pfadfinderkommunikation, einer auf den Dentalbereich spezialisierten PR- und Marketingagentur von der Waterkant. Und ich kann diesen Spruch auswendig, Olaf.
Das ist schön. Dafür bin ich immer noch eine Woche später komplett geplättet von diesem grandiosen Gedicht letzte Woche. Aber das ist eine andere Geschichte. Björn, lass uns da anfangen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Denn unsere Hörer werden sich erinnern, wir hatten ein sehr spannendes Gespräch mit Bernhard Hebel. Vielleicht für die, die nicht dabei waren. Bernhard Hebel ist Geschäftsführer der Faktenschmied GmbH, einem Unternehmen, was schon 2007 gegründet wurde und sich seitdem ausgesprochen erfolgreich auf das Werbemonitoring für den Healthcare- und Dental-Professional-Bereich konzentriert, unter anderem aber auch den tierärztlichen Bereich, den lassen wir bei uns hier nur in der Diskussion ein bisschen raus. Und Bernhard hat uns in der letzten Woche schon viele Einblicke in seine Arbeit gegeben. Also es ging dabei vor allen Dingen um die Werbebeobachtung des Gesundheits- und Dentalmarktes in ganz Europa, natürlich mit dem Schwerpunkt auf den Dachmarkt, die eingesetzten Tools bei Faktenschmied und die Möglichkeiten, die Arbeit in der Industrie Verlag und Agentur zu optimieren.
So, und jetzt heiße ich ihn einfach herzlich willkommen. Bernhard, komm mal rein in unser Wartezimmer. Hallo.
Servus, Jungs, servus, Olaf, servus, Björn. Schön, dass wir uns nochmal hören. Ich bin ganz gespannt, wie ihr mich dieses Mal in die Zange nehmt. Also, fangt's mal an.
Also, ich leg gleich los, denn am Ende unseres Gespräches, du wirst dich erinnern, sind wir tiefer in AdFacts eingestiegen. AdFacts ist euer Tool, mit dem ihr die Umsätze der Industrie analysiert. Erläutere uns doch nochmal den technischen Ablauf. Wie genau funktioniert AdFacts grundsätzlich und welche Ergebnisse bekomme ich dann am Ende von euch geliefert?
Ja, das, Björn, das ist jetzt in einem Podcast gar nicht so einfach, weil es ist einfach ein Tool, das man sehen
muss. Du schaffst das.
Ja, also eigentlich ist es ein Tool, das man sehen muss. Man muss sich das so vorstellen, jede einzelne Anzeige, die geschaltet worden ist, wird in der Datenbank abgelegt und mit einem Auswertungstool ausgeliefert. Und mit dem Tool kann ich eben sagen, ich möchte jetzt Zahlen analysieren. Und diese Zahlen, die ich dann analysiert habe, die kann ich dann nach Excel transferieren und mir dann anschauen. Also wir machen es einfach so, dass wir sagen, wir haben einmal auf unserer Homepage natürlich Videos, wo wir die Funktionsweise zeigen, in kurzen oder in längeren Videos, je nachdem, wie viel Zeit der Betrachter hat. Oder was eigentlich noch viel besser ist, die Leute, oder wenn jemand interessiert ist, er kommt einfach auf uns zu und wir gehen in den Markt rein, den er gerade betreut. Und dann schauen wir es konkret für seinen Markt, also entweder wenn es ein Industriekunde ist, für die Präparateklasse an, die ihn interessiert, Composites, Füllungsmaterialien, also oder Abfallmaterialien oder was halt Sache ist. Und genauso ist es bei den Verlagen. Wobei bei den Verlagen, die kennen eigentlich das Tool alle schon. Also da gibt es eigentlich kaum mehr einen weißen Fleck im Markt.
Genau. Und am Ende hat man ja Zahlen, wo die Umsätze einfach entsprechend dann gemessen und verglichen werden können. Wobei man ja fairerweise, Björn hat es in der ersten Folge schon mal kurz erwähnt, auf einen nicht ganz unerheblichen Aspekt hinweisen muss. Bei AdFacts werden natürlich die Bruttozahlen gemessen, also die gebuchten Bruttomengen vor Rabatten. Allerdings, und da hatte Björn auch darauf hingewiesen, dass ihr habt natürlich auch die nackten Anzahl der Anzeigen in Seiten umgerechnet. Und damit ist das natürlich wieder bei allen Firmen gleich und die Vergleichbarkeit der Zahlen auch wieder gegeben.
Ja. Genau so ist es, Olaf, das siehst du also vollkommen richtig. Die real bezahlten Preise kann ich nicht wissen, also für deine Kunden weißt das du natürlich. Und für den Vergleich der Titel ist es allerdings durchaus geschickter, wenn man die Preise ohne Rabatte hat, weil dadurch die Preise sie natürlich wiedergeben, welche Leserschaft so ein Titel hat. Also ist klar, dass ein populärer Titel, wie das Deutsche Zahnärzteblatt oder egal was, oder Jetzt kann ich nicht einen Titel bevorteilen. Also es gibt sehr viele Titel, die die Zahnärzte, machen wir so, die, es gibt viele Titel, die die Zahnärzte auf breiter Basis ansprechen und die kosten natürlich deutlich mehr, wie zum Beispiel ein regionales Zahnärzteblatt, wobei natürlich ein regionales Zahnärzteblatt das den Vorteil hat, dass es überproportional intensiv gelesen wird. Allerdings erreiche ich...
Ja, die haben eine hohe Lesetreue. Ja. Und euer, ihr habt ja neben AdFacts ein ganz wichtiges zweites Tool, über was wir noch gar nicht genau bisher gesprochen haben. Das ist BrandFacts. Und mit BrandFacts zeigt ihr ja die verwendeten Motive oder, glaube ich, ihr analysiert auch die Aussagen. Du kannst also sehen, ob die von dir geplante Kampagne, also die der Kunde plant oder die der Agentur plant, mit einem bestimmten Key-Visual oder einer bestimmten Aussage so oder ähnlich bereits verwendet wurde.
Das heißt, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, das heißt, das Tool kann mir helfen, wenn ich zum Beispiel Claims abchecken will oder Botschaften überprüfen will. Dabei hilft mir BrandFacts, oder?
Ja, genau. Ist jetzt also, wenn ein Unternehmen also ein Produkt oder ein Gerät eigenständig positionieren will, muss ich natürlich die Kampagne einzigartig sein. Und einzigartig steckt ja im Wort drin. Es gibt eben keine andere Kampagne, die genauso ausschaut. Und mit dem Tool BrandFacts lasse ich das eben einfach sehr schnell überprüfen und dadurch eben austauschbare Kampagnen vermeiden. Für mich ist immer wieder schade zu sehen, dass trotz großem Einsatz Kampagnen scheitern, weil bei der Kreation der Kampagne auf die eigenen Stärken geschaut wird. Also was kann das Präparat besonders gut? Und weil man nicht darauf schaut, das so zu kommunizieren, dass es von den anderen Wettbewerbern sich abhebt. Und es gibt bestimmte Benefits, ja, die werden eben sehr häufig angesprochen, wie zum Beispiel im RX-Bereich Wirkstärke oder im Dentalbereich, dass es schnell, dass es gut, dass es haltbar ist. Also es sind immer wieder dieselben Themen, die da genommen werden und von daher sollte man sich da schon differenzieren. Ein ganz einfaches Beispiel: im Dentalbereich kommt sehr oft das Wort Pflege vor. Also es Pflege für die Zähne und so weiter. Und von daher ist semantisch das Wort Pflege nicht ideal, weil man sich es eben sehr oft verwendet wird. Wenn man jetzt zum Beispiel Balsam für die Zähne sagt, also nicht Pflege für die Zähne, dann hat man natürlich einen riesen Vorteil. Ich meine, in den Jahren 2000 bis 2017 ist dieses Wort Balsam kein einziges Mal vorkommen im deutschsprachigen Raum. Und 2018 hat Procter & Gamble einmal diesen Begriff verwendet. Ich meine, es war 2018. Also es ist einfach so, wenn 50 Produkte Pflege anbieten und nur ein Produkt Balsam für die Zähne, dann tut man sich leichter, da eben sich zu profilieren.
Hm. Im Laborbereich ist es dann immer Zeit sparen gleich Geld sparen. Das ist so eine die typische...
Ja, zum Beispiel, ja.
So, aber es gibt ja noch viel schlimmere Sachen, wie zum Beispiel Wortspiele. Das ist ja auch ein... Wortspiele sind ein gern eingesetztes Instrument in der Werbung. Was ist das aus deiner Sicht? Hit oder Niete?
Ja, es ist halt gefährlich, sehr gefährlich, weil es gibt halt beliebte Wortspiele und es ist ja ganz wichtig immer, dass man sich eigenständig positioniert.
Sag mal ein schlimmes Wortspiel.
Zum Beispiel einfach genial, genial, einfach. Also da hat sich einer wirklich sehr einfach gemacht. Er hat also gesagt, ich finde keinen entscheidenden Benefit und deswegen sage ich einfach, das ist genial. Also genial heißt ja gar nichts, was es kann. Es ist einfach super, super gut. Und dann macht man nochmal immer ein Wortspiel draus, dass man sagt, einfach genial, genial einfach, weil das will man oft haben, dass ein Produkt sehr einfach zu verwenden ist. Wobei auch das nicht unbedingt immer gesagt sein muss. Auch wenn ein Produkt etwas aufwendiger zu verwenden ist, kommen die Zahnärzte durchaus damit zurecht. Es ist nur wichtig, dass es immer wieder in der gleichen Art und Weise zu verwenden ist. Also ein komplexer Prozess ist überhaupt kein Problem, solange dieser komplexe Prozess immer wieder in denselben Schritten identisch abläuft, dann ist es überhaupt kein Problem. Also es muss nicht immer einfach sein. Also einfach genial, genial, einfach ist für mich einer dieser Sprüche, wo ich sage, ui, da kringeln sie meine Zehennägel.
Was meinst du, wie viel Marketingleitern du gerade die Headlines zerschossen hast?
Ah, das tut mir jetzt wirklich leid. Aber, ja.
Wobei ich zugeben muss, ich mag dich sogar.
Olaf ist raus.
Ich bin raus, genau. Wir werden, ich habe soeben gerade 20 Budgets verloren. Ja. Aber Bernhard, du siehst ja auch immer die am häufigsten eingesetzten Instrumente beim Messaging. Dadurch, dass ihr das ja einfach alles komplett von oben nach unten durchanalysiert. Und viele Firmen inszenieren ja auch zum Beispiel immer ihr Leadership. Das ist ja auch so eine gern genommene Geschichte. Ist das clever von den Unternehmen?
Prinzipiell sehr, sehr gefährlich. Und zwar geht es da um das Thema Glaubwürdigkeit. Und es gibt zum Beispiel im Implantatesektor gibt es 5, 6 Firmen, die sich als Leader positionieren. Es gibt sogar eine Firma, die heißt Leader. Und von daher ist es ähnlich, jeder kennt es zum Beispiel von Möbelhäusern mit den Preisschlachten. Mhm. Also es gibt 3, 4 führende Möbelhäuser, Segmüller, XXX Lutz und wie es alle heißen. Und die sagen, wir haben die besten Preise. Und das ist natürlich so, wenn ein Möbelhaus das behauptet, dass es die besten oder niedrigsten Preise hat, ja, dann ist das ein tolles Argument. Weil man will natürlich gern günstig einkaufen. Wenn allerdings 4 Möbelhäuser behaupten, wir haben den günstigsten Preis,
dann lügen
dann die. Ist das menschliche Hirn ist sehr leistungsfähig. Das sagt nämlich, wenn 4 behaupten, ich bin der günstigste, ist einer der günstigste und die anderen 3 schwindeln. So, jetzt ist aber der Mensch leider stinkfaul. Das heißt, er geht jetzt nicht in die Geschäfte und vergleicht die Preise, sondern er sagt einfach, ich kann allen 4 nicht trauen. Ja, weil von diesen 4 haben mich ja 3 angelogen und nur einer sagt die Wahrheit. Und genauso zerschießt man sich eben dann mit solchen Aussagen die Glaubwürdigkeit. Es ist übrigens gar nicht unbedingt notwendig, immer der Beste zu sein.
Also ich muss da auch mal einsteigen. Ich bin 2012 in die Dentalbranche eingestiegen und das Erste, was mir auffiel, war, dass der Wettbewerb oder überhaupt die Branche oftmals mit den gleichen Bildern als Synonyme einer Botschaft arbeitet. Also überhaupt arbeiten sie sehr gerne mit Bildern, aber das dann auch überhaupt nicht spannend und abwechslungsreich, sondern immer gleich. Also als Beispiel so, der Leopard steht für Geschwindigkeit, für schnelles Wirken, für schnelles Produkt, für schnelles Verarbeiten oder der Adler für scharfes Sehen. Das ist natürlich extrem langweilig und austauschbar.
Ja. Das ist auch so ein Punkt. Ja, wird also zum Beispiel so ein Adlermotiv verwendet, um die Sehschärfe zu transportieren, dann ist es prinzipiell vom Framing schon okay und man muss halt nur noch sicherstellen, dass das Motiv irgendwo einen uniken Kick hat. Also zum Beispiel hat es einen Hemdenhersteller gegeben, der hat wie alle anderen einen Mann im Hemd gezeigt und damit aber sein Mann erkennbar ist, hatte ihm eine schwarze Augenklappe verpasst. Und das war wirklich der einzige Mann in der Werbung, der damals, das war in die 60er, 70er Jahre, dann mit so einer schwarzen Augenklappe wie so ein Pirat rumgelaufen ist, allerdings ästhetisch sehr ansprechend angezogen. Und den hat innerhalb kürzester Zeit jeder gekannt. Also ich sprich auch nichts dagegen, vorhandene Assoziationsketten natürlich auszunutzen. Allerdings muss die Inszenierung dann eindeutige Markenzuordnung erlauben und das muss man auch dazu sagen. Es sollte nicht zu sehr konstruiert sein. Ja, jeder kennt die, wir machen die Weg-Frei-Kampagne. Das ist ein Motiv, oder diese Botschaft funktioniert nur, wenn man die Botschaft wirklich hat. Wenn man diesen Weg sehen würde, ohne dass diese Message dazu kommt, dann würde man vielleicht an Werbung an ein Urlaubsgebiet denken. Oder was eine Kampagne, die habe ich mal gesehen, die habe ich richtig gut gefunden. Und da habe ich die Sparkasse damals sogar angesprochen und habe gesagt, wie könntest du das machen? Und zwar haben die eine Kampagne gemacht mit einem Mann, der ist vor einer großen Glasscheibe gestanden und hinter der Glasscheibe war ein Riesenhai. Ne? Und die Bank hat damit geworben, also dass sie Sicherheit gibt. Also sprich, die Bank ist die Glasscheibe, die den Hai von dem Kunden trennt. Das Dumme ist nur, dass eine Glasscheibe sieht der Mensch nicht. Also der Mensch sieht den Menschen und er sieht den Hai. Und nachdem er das Logo der Bank sieht, es war da nicht sehr viel Text, überlegt er, ja, der Mensch bin ich, der Hai, Sparkasse, ja, das ist die Bank. Ja, Freunde, das ist die Bank. Und von daher bedient jetzt in dem Fall die Bank genau ein Image, das sie dummerweise hat. Also die machen Werbung dafür, dass sie ein schlechtes, also dass sie Hai sind. Also man muss da wirklich ein bisschen aufpassen, aber prinzipiell bin ich natürlich sehr dafür, dass Bild und Botschaft zusammenpassen. Und wenn das gut gemacht ist, dann funktioniert das auch super.
Ja. Sag mal, wie sieht das ja auch gerne genommen ist, mit der Nutzung von Personen aus? Ob das nun ist, Leute, die den Wert der Marke repräsentieren sollen oder Einsatz des Geschäftsführers oder jemand, der als Testimonial eingesetzt wird, als Arzt und so weiter. Also grundsätzlich die Nutzung von Personen, positiv oder negativ?
Das ist eine ganz gemeine Frage. Also, Olaf und Björn, tut mir echt leid, es gibt beides. Also klassischerweise sage ich, es ist natürlich nicht gut, weil das Hauptmotiv bei Anzeigenkampagnen im Dentalbereich sind Produkte, Männer und Frauen. Das ist einfach so. Und von daher tut sich jede Frau oder jeder Mann schwer, sie also abzuheben. Jetzt hast du gerade gesagt, wenn der Firmenchef spricht für das Unternehmen, das kann sehr gut funktionieren, wie man bei HIP gesehen hat. der also gesagt hat damals, er steht dafür mit seinem Namen und das auch entsprechend rüberbracht hat. Ob es sein Sohn schafft, das ist jetzt die nächste Frage. Aber lassen wir das mal aus. Und
Trigema, Trigema finde ich
ist auch so ein Beispiel. Genau, aber bei Trigema, da habe ich ein bisschen Problem damit, die Assoziation zu dem Produkt, also zu dem T-Shirt. Also er sagt natürlich, er lässt in Deutschland produzieren. Also da kann man jetzt drüber diskutieren. Es ist natürlich immer gut, wenn die Assoziation sehr schnell erkennbar ist und eindeutig ist. Und also wenn du jetzt zum Beispiel eine Clementine hast oder einen Marlboro Cowboy, da hat das ja super geklappt. Du, egal welchen Cowboy du siehst, du denkst an die Zigarettenmarke Marlboro. Oder wenn du eine Frau siehst, die eben so einen Blaumann anhat, ja, dann denkst du eben an die Clementine. Und hat jetzt ihr nicht einmal diese super Kampagne gemacht mit TP? Da war doch der Jürgen Vogel, der diese Zahnlücke hat. Super. Also einfach genial. Nein, aber in dem Fall ist es ja so, dass der Jürgen Vogel wirklich mit Humor seine Zahnlücke auf die Schippe nimmt und dann sagt, okay, TP bedient mich sozusagen mit allen Lücken und ich kann hier meine Zähne reinigen. Und also da ist natürlich das Framing perfekt, weil das Produkt wirklich zu dem berühmten Schauspieler passt und dieser berühmte Schauspieler auch wirklich voll den Produktnutzen mit einem Lächeln zeigen kann. Also besser kann man es natürlich nicht machen. Also wenn man sowas macht, dann bin ich natürlich schon dafür, dass man mit Testimonials arbeitet, aber in den meisten Fällen ist es nicht.
Also ich muss auch sagen, nee, das war eine Kampagne, die war damals großartig. Also, und die war auch gar nicht primär von uns, sondern die wurde federführend von unserer Partneragentur Red Roses, die bei TP den Consumer-Bereich betreut, federführend konzipiert und dann von beiden Agenturen gemeinsam für die Märkte adaptiert. Und ich war damals auch mit dabei, als die ganzen Aufnahmen, die Jürgen Vogel gemacht wurden. Und der hat damals selber auch gesagt, er hat sich immer gefragt, warum nie ein Unternehmen aus dem Dentalbereich auf ihn zugekommen wäre, weil er nun selber das perfekte Testimonial ist. Und ich glaube, da bist du wieder bei dem, was du vorher sagtest, die Glaubwürdigkeit. Du musst ja jemanden haben, der für das steht. Und er hat es glaubwürdig rübergebracht, du konntest ihn mit dem Produkt verbinden, weil die große Gefahr ist ja auch immer, die Leute erinnern sich an das Testimonial, aber nicht mehr an das Produkt dahinter. Und in dem Fall war das wirklich ein Beispiel, wo auch die Markenerinnerungswerte für TP wunderbar funktioniert haben.
Aber dann lass uns da doch gleich einsteigen, Olaf. Wenn wir nun schon den Mann hier haben, der 100 Millionen Werbeanzeigen gesehen hat, gezählt hat und archiviert hat. Welche Tipps hast du denn für uns, wenn es grundsätzlich um die Visualisierung von Botschaften geht? Erzähl doch mal.
Ja, also ich empfehle, sich den Markt anzuschauen. Jeder Marketingmann sagt ja auch, schau mal, was die Wettbewerber machen, dann weißt du, was du nicht machen darfst. Prinzipiell ist es so, ich gehe in einen bestimmten Markt rein und schaue mir die 10 stärksten Produkte an. Und 10 stärksten Produkte, wenn ich Umsatzzahlen habe, wäre das eine Möglichkeit. Wenn ich keine Umsatzzahlen habe, schaue mir den Werbedruck an. Das heißt, die 10 Marken, die am stärksten Werbedruck machen, die verankern am momentan die Denke, in welchen Sphären die Leute diese Produktkategorie betrachten, weil die einfach eben die Benefits transportieren. So. Also wenn ich jetzt diese 10 Marken angeschaut habe, dann weiß ich ja, mit welchen Benefits die arbeiten. Dann muss ich sozusagen bei meinem Präparat auswählen, ob ich bei diesen Benefits eben ein Argument habe, wo mein Präparat stark ist. Also ich sage es mal ganz einfach, wenn alle Autos im Luxusbereich das überlegene Fahren irgendwo transportieren, bei Audi vielleicht durch Vorsprung durch Technik, BMW ist Freude am Fahren, dann muss ich in der Richtung natürlich auch irgendwas finden, was mich eben allerdings von den anderen Marken abhebt. Und meine Erfahrung ist, wenn dieser Vorteil, den ich biete, konkret gemacht wird, also greifbar gemacht wird, dann kann ich ihn auch klar kommunizieren. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und am besten ist es dann auch noch, wenn man es humorvoll macht. Wir hatten vorhin diese Testimonials. Also ich habe einmal eine Anzeige gesehen, die war so genial gut. Und zwar ging es um Tresore. Und alle Tresore, die wurden dargestellt als Produkt. Das ist ja in Ordnung. Und rund um den wurden die ganzen Vorteile dann aufgeführt. Also wie dick die Wände sind, welche Feuerbeständigkeit, was man alles braucht, um das Ding aufzubekommen und so weiter. Das ist schon okay, aber es ist irgendwo langweilig. Und dann hat es eine Marke gegeben und die haben also einen Panzerknacker, ich weiß nicht, wer das noch aus dem Mickey-Maus kennt. Also die haben nur den Tresor hingestellt, dahinter den Panzerknacker, der war stocksauer und hat nur ein Wort gesagt: Shit. Ja, und wenn ein Experte wie ein Panzerknacker zu einem Tresor sagt, Shit, Ja. Ja, dann weißt du als Nutzer eines Drehsohrs, das ist genau das Teil, das ich möchte, nämlich wo der Panzerknacker sagt, das packe nicht.
Aber das ist auch ein guter Hinweis, weil da geht es ja auch ein bisschen um den Erfolg der Anzeigen. Und ihr macht ja auch Anzeigentests. Wie funktionieren diese? Wie setzt ihr die
auf? Ah, das stimmt nicht ganz, Olaf. Das stimmt, ich habe 10 Jahre lang Anzeigentests gemacht. Das war damals zu E-Consult-Zeiten, okay, weil wir auch die Markendiagnosen gemacht haben. Und da ist es wirklich so, da haben wir die getestet. Und aufgrund dieser Meta-Ergebnisse, die ich damals mir erarbeitet habe, das ist also diese Verbindung zwischen konkretem Signal und klaren Benefit, ne? Ja. Und so weiter und auch das Thema Humor, da gibt's, kann man schon bestimmte Aussagen treffen, wenn man so eine Anzeige sieht. Und das passiert heute noch. Das heißt also, eine Firma kommt auf mich zu, legt mir 5 Anzeigen vor und sagt dann zu mir, in welcher Richtung sollen wir weiter marschieren, wobei das durchaus dann der nächste Schritt der Anzeigentest sein kann. Also ich sortiere dann aus, zum Beispiel, dann sage ich, ja, wenn man den Benefit hier so transportiert, dann funktioniert das aus dem und dem Grund nicht. Oder dieses Motiv, das haben wir schon 17 Mal momentan. Also von daher würde ich davon abraten. Und ich finde es dann immer nett, wenn solche Anzeigen, die wir dann empfehlen, auch zum Beispiel dann Grand Prix Gewinner werden, was also immer wieder mal gibt. Das finde ich dann für mich persönlich durchaus als Bestätigung, dass also das andere auch so sehen.
Mhm. Sag mal, gibt es eigentlich eine Kausalität zwischen Qualität einer Anzeige und der Quantität, also der Häufigkeit der Schaltung? Hast du das schon mal ausgelotet?
Ja, also BrandFact hilft natürlich, das optimale Werbebudget zu bestimmen. Und zwar einfach dadurch, dass ich schaue, wie viel gehen denn die anderen für den Markt aus? Und es gibt Märkte, ich habe es vorhin erwähnt, einmal glaube ich Desinfektionsmarkt oder war das letzte Woche, weiß ich gar nicht mehr genau. Also im Desinfektionsbereich werden 100.000 Euro im Jahr für Werbung ausgegeben. Das ist sehr, sehr wenig. Im Implantatesektor werden beispielsweise im Jahr 2 Millionen ausgegeben. So, und dann ist ja der Werbeanteil von heute, ist der Marktanteil von morgen. So, jetzt kommt der Controller und sagt, pass auf, ich möchte von dir, lieber Marketingleiter, dass wir im Bereich Implantate in 3 Jahren einen Marktanteil von 10% haben. Dann sagt der Marketingmann, ja wunderbar, dann brauche ich ungefähr einen Werbeanteil von 20% über die nächsten 3 Jahre, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann rechnet der aus und sagt, ja bei 2 Millionen 20% das sind 400.000, also gib mir mal 400.000 pro anno, also insgesamt 1,2 Millionen. Dann wird der Controller wieder schlucken. Aber so läuft es halt. Also ich kann mit so einem Tool ganz genau planen, welchen Einsatz ich leisten muss. Und das sollte ich auch machen, weil es gibt eben Märkte, die sind extrem hart umkämpft. Und wenn ich eben, das haben auch, ich sage jetzt mal, vor 10 Jahren einige Firmen spüren müssen. Wir hatten vor 10 Jahren über 100 Implantatanbieter allein im deutschen Markt. Und ich schätze mal, von denen sind jetzt nur ungefähr 50 da. Und die anderen 50, die sind halt wieder vom Markt verschwunden. Also es hat wirklich tolle Produkte auch gegeben. Und trotzdem haben sie sich im Markt nicht durchgesetzt.
Wobei das natürlich eine grundsätzliche Tendenz unseres Marktes ist, dass immer mehr Firmen fusionieren, aufgekauft werden und die Großen da die Kleinen einfach wegfressen. Ne? Aber grundsätzlich, was bedeutet denn das, was du eben ausgeführt hast zum Thema Werbedruck und Kampagnenhöhe hinsichtlich Qualität und Quantität für dich bei den Kampagnen?
Ja, also für mich, ich bin ja mal ein Statistiker, Mathematiker oder wie es das jetzt, also das ist keine additive Beziehung, sondern für mich eine Art multiplikative Beziehung. Also ich versuche es mal zu erklären. Wenn ich schlechte Kampagne habe, dann ist egal, wie viel Geld ich einsetze, das wird nicht funktionieren.
Genau.
Nein, es funktioniert einfach nicht. Wenn ich jetzt allerdings eine super gute Kampagne habe und überschreite nicht die Wahrnehmungsschwelle, dann bringt mir alles nichts.
Genau.
Ja, alles nichts. Also von daher. Und jetzt kommt, wenn es eben eine multiplikative Beziehung ist, dann kommt natürlich, wenn ich eine durchschnittliche Kampagne mache, also nicht einmal schlecht, sondern einfach durchschnittlich, und ich habe ein durchschnittliches Budget, also auch nicht gering, sondern durchaus durchschnittlich, dann ist es 0,5 mal 0,5 und dann kommt 0,25 raus. Und perfekt wäre halt 100. Also 100%. Also dann bin ich bei 0,25. 0,25 ist ein Viertel. Also dann ist es ein unterdurchschnittlich oder ein schlechtes Ergebnis. Also man muss in beiden Aspekten gut sein, um wirklich was bewegen zu können. Und ich sage jetzt mal, das muss man jetzt auch sagen. Eine gute Kreativagentur, die dann auch noch perfekt Mediaplanung macht, das ist natürlich dann schon ein Zuckerl. Also da hat man es schon ein bisschen leichter, sagen wir es mal so.
Du hast ja vorhin erzählt, dass wir im Ranking im Healthcare-Sektor doch nicht die Spitzenposition belegen. Welche Erkenntnisse hast du denn für den Dentalbereich dazu? Da wir kämpfen ja eher mit geringen Mitteln. Sind deshalb unsere Kampagnen extrem außergewöhnlich gut?
Ja, ist eine interessante These. Ja, ich würde sogar sagen, die stimmt sogar teilweise. Also es ist einfach so, ihr habt, also der Dentalbereich, okay. Ich bin jetzt seit 30 Jahren im Dentalsektor. Also man hat einerseits zum Beispiel das Problem, dass man nur mit sehr selten zum Beispiel einen Anzeigentest machen kann. Das würde man im Consumer-Bereich würde man keinen TV-Spot schalten, der nicht rauf und runter getestet. Ja, genau. Ob das immer gut ist, ist dann die andere Frage. Ja. Es ist also Kreativität lässt sich nicht unbedingt durch Tests erzeugen, aber Controlling-Instrumente können nachher natürlich helfen, den richtigen Weg zu finden. Also auch im Consumer-Bereich hat es immer ein Jahr gegeben, da sind 9 Marken durch eine Bahnschranke gefahren, egal welches Produkt es war. Und wenn dann die Werber sich gegenseitig beeinflussen und jeder meint, der Bahnschranke ist ein tolles Motiv, dann ist das auch wieder nicht so toll. Aber kommen wir noch zurück. Jetzt kommt aber im Dentalbereich noch was Zweites dazu. Man hat im Dentalbereich ein besonders breites Instrumentarium, weil man eben nicht nur klassische Werbung hat im Konsumerbereich. Nein, man trifft die Leute auf der Messe, man veranstaltet Seminare, man hat einen Vertriebsaußendienst, der die Leute besucht. Und da gilt es ja immer wieder in denselben, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Also man muss hier ganz genau definieren, was ist unser entscheidender Benefit, wie profilieren wir uns, um das über die ganzen Kanäle und Kontaktmöglichkeiten durchzuziehen. Jetzt kommt natürlich das Internet dazu und im Dentalbereich spielen zum Beispiel die Verlagsnewsletter gar nicht so die Bedeutung wie im pharmazeutischen Bereich, weil die Industriefirmen schon sehr viel weiter sind und selber ihre Kontakte inzwischen ansprechen. Das ist also im Pharmabereich noch nicht so weit. Also die Dentalindustrie ist sehr, sehr weit, hat mit sehr, sehr geringen Mitteln ein sehr breites Orchester, sage ich jetzt einmal, zu führen. Und von daher ist es eben schon so, dass es schon schwierig ist, sehr schwierige Stücke zu spielen oder auch sehr hochwertig die Stücke zu spielen, aber es passiert immer wieder. Und das Schöne ist ja, das ist jetzt das wieder, integrierte Kommunikation, wenn halt der Marketingleiter ein Faible für all diese Kanäle hat und eben dann über alle Finger seine Finger drauf hält, dann kommt auch wirklich ein schönes Gesamtwerk raus. Das sieht man auch eben jetzt wieder bei diesen kleinen mittelständischen Unternehmen, die sich also auf ein bestimmtes Thema konzentrieren und dann allerdings wirklich auch sehr durchdringend arbeiten und konsequent arbeiten und kontinuierlich arbeiten und dadurch auch ihre Erfolge erzielen.
Ja, ich glaube, wenn man es gut macht, dann zwingt einen ja auch das geringere Budget dazu, die Kreativität vielleicht noch weiter zu fördern oder zu fokussieren auf bestimmte Bereiche und nicht zu verlieren in der Breite. Aber sag mal, wir kommen langsam, noch sind wir nicht da, aber mal langsam zum Ende, nochmal zusammengefasst aus dem, was du vorher gesagt hast. Welche Anzeigen funktionieren denn dann insgesamt aus deiner Sicht am besten oder deiner Erfahrung?
Okay. Die Anzeige, die einen relevanten, also ich muss wissen, dass der Benefit entscheidend ist, also die einen relevanten Benefit klar, also er muss sofort erkennbar sein, konkret, also nicht abstrakt, Präzision ist kein, zum Beispiel kein konkretes Thema und einzigartig mit Humor transportiert. Humor deswegen, weil einfach die Erinnerungswirkung deutlich besser ist. Also wenn man einen Witz gehört hat und der war richtig gut, dann hat man den vielleicht 20 Jahre nicht mehr gehört und trotzdem, wenn er wieder erzählt wird nach 20 Jahren, weiß man, ui, den kenne ich doch. Also Anzeige funktionieren dann gut, wenn ein relevanter Benefit klar, konkret und einzigartig mit Humor transportiert wird.
Gilt das auch für online oder kannst du da andere Trends ausmachen?
Ihr habt Fragen. Also Print ist immer noch der wichtigste Informationskanal für Zahnärzte und Zahntechniker.
Und ja, das dachte ich mir.
Ja, aber es ist also so, ich versuche natürlich Markenführung auch unbewusst zu machen. Also die Leute blättern ja auch über Anzeige drüber. Nichtsdestotrotz, du kannst dich an bestimmten Visualisierungen, es geht nicht vorbei. Also wenn du bestimmte Visualisierungen siehst, dann prägen sich die in dein Gehirn ein, egal ob dir das bewusst ist oder nicht. Das ist mit der Textbotschaft ein bisschen anders. Wichtig ist das online halt als Vertriebshilfe, beziehungsweise es wird zukünftig ein wichtiger Infotainment-Kanal sein. Das heißt, also da wird Wissen und Unterhaltung plötzlich vermischt, wie jetzt zum Beispiel auch mit eurem Podcast. Es kann sein, dass heute jemand zuhört weil er einfach jetzt Zeit hatte, im Auto sitzt und sagt, mir ist langweilig und dann will ich was Substanzielles hören. Und den Olaf und den Björn, den kann man sich immer anhören. Und der
hört, das hast du schön gesagt.
Ja.
Und wir haben dich nicht bezahlt dafür, das haben wir nicht getan.
Nein, die Leute kennen mich. Also ich bin da nicht unbedingt einer, der einen nur am Mund spricht. Aber der Punkt ist einfach der, jetzt hört er irgend heute was, und das hilft ihm bei seinem nächsten Projekt aus irgendwelchen Gründen. Ja, dann wird das entsprechende assoziative Ladung haben mit einer Wucht oder das bringt der Anzeige natürlich nicht her.
Ja,
genau. Also man, ich sag nicht immer, man soll nicht immer diskutieren, das eine oder das andere. Nein, man muss alles machen und wir Zentraler können das ja in der Vergangenheit gut. Und jetzt kommen heute noch digitale Medien dazu und auch das werden unsere Leute, unsere Marketingverantwortlichen hinbekommen. Aber es wird natürlich immer schwieriger, weil eben die Budgets entsprechend verteilt werden müssen. Jetzt kommt aber was anderes Nettes dazu. Wenn man erfolgreich ist, hat man Absatz. Wenn man Umsatz hat, hat man auch meistens eine ganz ordentliche Rendite. Vor allem, wenn man ein Premium-Produkt ist, dann ist es mit den Preisen ein bisschen leichter. Und dann kommt natürlich auch entsprechend Kohle rein. Und da muss man halt einen Teil davon abzweigen, um wieder investieren zu können. Also Markenführung kostet schon Geld.
Ein wunderschönes Schlusswort. Also besser hätten wir hier noch gar nicht zum Ende finden können. Bernhard, ich glaube, Björn und ich sind da mit Sicherheit einer Meinung. Das war sehr interessant, sowohl schon letzte Woche als auch diese Woche.
Absolut, Bernhard, super.
Das freut mich, ja.
Mit dir über diese Geschichten zu unterhalten.
Ja.
Ja, war spannend. Also finde ich toll. Also unser ganzer Dank geht zu dir. Was war das?
Also jetzt muss man mal ehrlich sagen, ich muss mich bedanken. Ihr macht's mit eurem Podcast wirklich so eine tolle Arbeit und ihr bringt eben dieses neue Medium an unsere Zuhörer. Und auch wenn man jetzt diese momentan das vielleicht ein bisschen abtun kann, ja, das ist ja ganz nett. Nein, es wird in 15 Jahren ist das vielleicht das Hauptinformationssystem. Also man sollte sich wirklich auch mit diesen neuen Technologien beschäftigen. Und von daher vielen Dank für eure das Engagement, innovative Sachen in den Markt zu bringen. Und sollten eure Hörer vielleicht noch Fragen haben, dann können sie sie, also wenn es wirklich konkret um das Thema Markenführung oder Brandfacts geht, natürlich an mich wenden auch. Ich bin im Internet und ganz gut unter Faktenschmied zu finden. Und vielen Dank für eure Arbeit.
Gerne. Wir packen also all deine Links und deine Webadressen packen wir in die Shownotes. Wenn man auf unseren Podcast dann klickt und in die Info geht, dann findet man alles zu dir.
Dann werden die Leute das auch wissen, wo sie dich finden. Ganz genau.
Also dann sage ich Tschüss aus Schopfheim. Nicht ohne unsere Hörer nochmal drum zu bitten. Was, Olaf?
Dass sie doch mal bitte auf unseren sozialen Medien, bei unseren Kanälen in den sozialen Medien vorbeischauen. Vielleicht auch einfach Bescheid sagen, dass sie diese Sendung heute mit Bernhard Hebel sehr interessant fanden. Vielleicht auch mal einfach Wünsche äußern oder einfach nur liken oder auch einfach mal nur gucken, was es da gibt. Und in diesem Sinne sage ich auch aus Hamburg vielen Dank und wir sehen uns kommende Woche.
Genau.
Bis dann.
Also, tschüss, ciao. Olaf, tschüss, Bernhard. Bis dann.
Servus.
Ciao.